wunderschönen guten Tag, ihr lieben Weibers. Hier sind die offiziellen Oberweibers, nämlich Leila Lohrfeier. Leila Lohrfeier und Daya Diebel.
Unsere Weiberers begrüßen. Ich habe das Gefühl, wir diskriminieren die manchmal.
Ich sag ja nicht Weiberer, weil Weiberer etwas sehr Negatives ist.
Aber nur in deiner Sprache, deswegen sag ich
in
das
in Süddeutschland.
Einfach.
Ja, das Wort Weiberer ist ja ein süddeutsches Wort, deswegen ist es für mich negativ. Aber wenn ihr ein Weiberer sein wollt, der zumindest Weiber in Ruhe lässt, wenn sie das gerne wollen, dann nennt euch so. So. Jetzt haben wir auch geklärt. Leila und ich haben schon super oft in den letzten Folgen ein spezielles Thema angeteasert, haben immer gesagt, ja, das machen wir dann in der nächsten Folge und haben aber letzten Endes nie in der nächsten Folge darüber gesprochen. Und zwar
Verhütung. Es gibt jetzt eine große Verhütungsfolge, wo wir alle Podcast-Schnipsel zusammenschnipseln und dann das nochmal veröffentlichen.
Ich glaube, wir machen sogar zwei Folgen draus, weil uns aufgefallen ist, dass es einfach so krass viel Verhütungsmittel gibt. Allein das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass ich mich schämen sollte. Ja, Toya, man kann verhüten mit mehr als drei Möglichkeiten. Und das ist crazy.
Das ist wirklich crazy. Ich muss auch sagen, ich habe gestern, als ich nochmal so ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch ein, zwei Sachen gefunden, die mir noch nicht begegnet sind.
Und zwei?
Da habe ich mich auch ein bisschen geschämt für, weil eigentlich habe ich mich ja schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Nicht nur privat, sondern auch beruflich.
Ja.
Aber ja, ich finde es interessant. Ich muss aber auch sagen, dass ich irgendwie gefühlt bei allem, was ich mir durchgelesen habe von Verhütungsmitteln, immer bei der ersten Hälfte dachte, boah, das klingt mega geil. Und dann bei der zweiten Hälfte mir dachte, doch nicht.
Weißt Echt? Du?
Ja. Weil immer so die Vorteile waren immer richtig cool. Kannst nicht schwanger werden, voll viele Sachen sind super einfach anzuwenden. Viele Sachen sind auch sehr günstig und eignen sich dafür, dass man die halt langfristig einsetzt. Und die meisten Sachen haben aber halt auch Nebenwirkungen.
Wie fast alle Medikamente, ne?
Ja.
So, die es auf der Welt gibt. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Es gibt ja, hormonelle Verhütungsmittel. Es gibt Verhütungsmittel, die ohne Hormone arbeiten. Es gibt Verhütungsmittel, die aus bestimmten Materialien, aus bestimmten Stoffen bestehen.
Und es gibt einfach Persönlichkeitszüge, die auch zur Verhütung dienen. über die sprechen wir mal anders.
Da müssen wir uns dann einen Gast einladen, wahrscheinlich.
Oh, da wird mir bestimmt jemand einfallen.
Ich weiß gar nicht, mit was wollen wir starten? Ich glaube, vielleicht eher mit so einer, ich würde gerne so ein persönliches Verhütungsmittel erstmal hören. Wie verhütest du denn eigentlich?
Ja, Toya, ich dachte mir fast, dass du mich das fragst. Im Moment verhüte ich damit, dass ich einfach vor meinen fruchtbaren Tagen Streit anfange und dann 10 Tage keinen Sex habe und dann nach den fruchtbaren Tagen wieder normal Sex habe.
Aha.
Ja, yeah. Ihr hört bald, ob das funktioniert hat oder nicht. Jetzt gerade hat es funktioniert. Ich habe den letzten Zyklus gut überstanden. Aber ja, nee, es ist, ich habe wirklich nach wie vor nicht so mein Verhütungsmittel gefunden. Habe mir aber jetzt vorgenommen, dass ich eine Sache davon ausprobiere. Was das ist, da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Aber es ist, also ich habe früher extrem viel mit der, ich wusste nicht, dass es einen Namen hat, habe ich gestern rausgefunden, mit der Klaus-Ogino-Methode verhütet. Das ist einfach, wenn man einen Kalender hat oder so eine Menstruations-App, die regelmäßig den Zyklus aufzeichnet und dann irgendwann dir sagt, wann du deine fruchtbaren Tage hast. Damit und dann einfach vorne und hinten irgendwie 3 Tage noch dran gerechnet. Damit habe ich sehr lange verhütet und es ist auch sehr gut gegangen. Aber ich meine, ihr wisst auch, ich habe ein Kind. Da muss ich aber auch sagen, dass ich nicht so, ganz so genau war.
Also ich verhüte auch mit Kalender. Ich bin gerade schwanger. Das zweite Mal. Ich muss aber dazu sagen, dass auch das bei mir eigentlich bisher ganz gut funktioniert hat. Die beiden Befruchtungen waren ja letzten Endes eine gewisse Absicht. Wir haben ja damit gerechnet, dass es passieren kann. Aber davor ist nichts passiert. Aber da muss man auch, und da muss ich mich auch ein bisschen bloßstellen. Man muss wirklich bei dieser Kalenderverhütung, kommen wir da nochmal genauer drauf zu sprechen? Cool.
Können wir jetzt machen.
Ach so, okay, cool. Weil da muss man ja wirklich sehr, wie sagt man denn da?
Stabil sein in seinem Zyklus.
Stabil sein im Zyklus, das sind nicht alle Frauen.
Nee, und man muss sehr konsequent sein.
Konsequent sein und diszipliniert sein. Mhm. Und das sind so alles Adjektive, die ich gerade genannt habe, die passen überhaupt nicht zu mir. Und ich habe mir das einfach nur eingeredet, weil es halt wirklich günstig und sehr praktisch ist. Aber dann erklär doch vielleicht lieber mal. Achso, ich habe übrigens 10 Jahre mit der Pille verhütet davor. Von 15 bis 25.
Krass, ja. Ja, das hast du in der letzten Folge gesagt, ne?
Ja.
Aber zu den Pillen kommen wir auch noch. Okay. Lass uns ganz kurz noch bei der Kalendermethode bleiben, weil ich habe mir überlegt, wir könnten ja vielleicht immer sagen, wie sicher die Methoden sind, damit man das so ein bisschen im direkten Vergleich sieht. Und ich habe jetzt einmal mal bei familienplanung.de, sehr gute Seite, wenn ihr euch den Podcast nicht anhören wollt, dann geht einfach da drauf, findet ihr alle Infos. Habe ich jetzt einfach so gesehen, dass die immer so eine, also sie haben immer zwei Werte. Und also es gibt halt die Versagerrate nach perfekter Anwendung und bei typischer Anwendung. Also perfekte Anwendung ist halt, wenn man alles richtig macht, und typische Anwendung ist so das, was die Menschen dann daraus gemacht haben. Mhm. Und die Knaus-Ogino-Methode, die übrigens auch nicht Klaus heißt, Knaus-Ogino-Methode, die Kalendermethode, hat eine Versagerrate von 5% bei perfekter Anwendung und 20% bei typischer Anwendung, was halt echt, 20% ist schon echt ein Fünftel. Also bei ein von fünf Schüssen sozusagen.
Boah, das ist aber ganz schön, also im Vergleich zu diesem Index, diesem Pearl-Index, ist es ganz schön viel, oder?
Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie das im direkten Vergleich ist, aber ich fand das ganz, ganz gut zu sehen, weil irgendwie Pearl-Index sagt mir nie so wirklich, also das ist, ja genau, das ist auch so eine Prozentrechnung eigentlich.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ich fand das cool, dass sie das machen, weil im Endeffekt, klar, es gibt Verhütungsmethoden, die haben bei perfekter Anwendung eine super niedrige Versagerrate, aber niemand wendet sie wirklich so richtig so an, weißt du?
Hm. Kommt natürlich aufs Verhütungsmittel an, ne? Bei manchen ist es halt dann in dir drin und dann hast du keinen Einfluss mehr.
Ja, genau.
Da kommen wir mal noch drauf zu sprechen.
Also wenn du selbst ein großer Versager bist, was Disziplin und so weiter angeht, dann ist es gut, was mit einer niedrigen Versagerrate zu benutzen.
Also diese Kalendermethode, die funktioniert ja eigentlich recht gut, wenn man eben diese, wenn man sich selber als diszipliniert einschätzen würde und konsequent. Und am besten ist natürlich diese Kalendermethode in Kombi mit Temperaturmessen, ne?
Aber das ist ja dann auch die symptothermale Methode, wo du jeden Tag um die gleiche Uhrzeit Temperatur misst und deinen Cervixschleim überprüfst.
Also man muss den Cervixschleim, man muss sich quasi Thermometer in die Muschi stecken.
Genau, man muss sich ein Thermometer in die Vagina einführen, immer zur gleichen Uhrzeit, damit das halt auch genau ist. Man dokumentiert das und dann überprüft man noch den Cervixschleim und im besten Fall tastet man auch noch den Muttermund ab. Und aus diesen drei Faktoren kannst du dann rausfinden, wann dein Eisprung ist und wann deine fruchtbaren Tage vorbei sind.
Crazy.
Genau. Und das ist, glaube ich, was ich jetzt auch mal ausprobieren werde. Weil wir haben ein bisschen Chat bekommen, als ich mit Paula Lambert hier die Fötungsfolge hatte, habe ich sehr schlecht über so NFP-Methoden gesprochen, weil ich finde...
Was ist NFP?
Das ist eine natürliche Familienplanungsmethode.
Ah, okay, also da gehört quasi dieses Temperaturmessen und Kalendermethode, diese Klaus-Onagi-Methode gehört da dazu.
Klaus-Ogino, genau. Ja, das gehört dazu. Und ich finde einfach, das hat eine sehr hohe Versagerrate, wenn man halt nicht sich krass damit auseinandersetzt und wirklich diszipliniert, wie du halt schon gesagt hast, diszipliniert, halt darauf achtet, dass man es jeden Tag richtig macht. Weil ich kenne einfach so viele Babys, die durch diese Methoden gekommen sind. Weil es kann halt auch passieren, dass du mal Stress hast, dein Eisprung sich verzögert um mehrere Tage, was einfach voll krass ist, wenn du dir überlegst, dass Spermien auch halt fast eine Woche überleben können.
Kann man ja aber auch mal einfach testen. Einfach mal zur doppelten Sicherheit vielleicht ein Gummi dazu, also ein Kondom dazu verwenden, sich einfach mal so eine App runterladen, eine Zyklus-App, und einfach mal eintragen, wann man immer seine Tage bekommt. Und dann kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was man für eine Zykluslänge hat. Und dann sieht man auch nach, ich würde mal sagen, mindestens 3 Monate sollte man es einfach mal austesten, bevor man wirklich dann ohne andere Verhütungsmittel weitermacht. Weil man dann sehen kann, dass der Zyklus auch bei mir, der da ist mal 28 Tage, der ist aber auch mal 32 Tage. Und das kann passieren. Und dann funktioniert das Ganze nämlich überhaupt nicht mehr. Und das sollte man sich bewusst sein und da abwägen und ehrlich zu sich sein, ob es das Richtige ist. Wollen wir mal zu einer sehr sicheren Methode kommen? Wir können mal so abwechselnd machen.
Eine Sache will ich nur ganz kurz sagen, was viele Leute auch vergessen. Also es gibt halt sehr viele Auswirkungen auf den Eisprung, wenn du Stress hast, oder auch Jetlag, Zeitverschiebung. Teilweise ist es irgendwie ja einfach so ein Monat, wo dein Eisprung mal ein paar Tage früher kommt. Und wenn das halt passiert, dann ist es halt natürlich sehr schwierig. Und deswegen muss man halt auf jeden Fall andere Methoden dazu nehmen, kann nicht nur mit Kalender verhüten. Das ist sehr unsicher.
Hallo, manchmal gar kein Eisprung. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Als mein Gynäkologe mir das gesagt hat, war ich so, what, ich glaube, du hast irgendwas falsch studiert.
Ich hatte diesen Monat keinen Eisprung.
Weißt du das? Spürst du das dann?
Ja,
oder?
Ich spüre das.
Krass.
Weil ich war so, okay, ist auch so mit Kalender. Ja, okay, jetzt gleich müsste mein Eisprung kommen und er kam nicht und dann war ich schon so, oh mein Gott, vielleicht war er schon da, vielleicht war er von der Woche schon da und ich wusste es nicht und habe da noch nicht verhütet und war
ihr
so
seht,
ein bisschen.
Es ist Stress. Ja. Es kann Stress sein.
Ja, aber es gibt auch sehr viel sicherere Sachen.
Zum Beispiel die Spirale und da kann man, ich werde beide Spiralen ansprechen. Das ist einmal die Kupferspirale und die hormonelle Spirale. Kommen wir aber zur Kupferspirale. Das ist so ziemlich die am häufigsten angewandte sogenannte ich kann das Wort nicht sagen, intrauterinpessar, das ist intra, kann man sich ja vorstellen, das ist, weil es in der Gebärmutterhöhle eingelegt wird. Und das funktioniert nach demselben Prinzip auch wie die Hormonspirale, nur dass die eben keine Hormone abgibt. Und diese Kupferspirale heißt so, weil, das muss man sich vorstellen, wie so ein kleines T, also es ist keine Spirale, habe ich immer gedacht. Es ist ein kleines T und da wird ein Kupferdraht drum gewickelt und dieser Draht gibt Ionen ab, also Kupferionen. Und Spermien mögen überhaupt gar keine Kupferionen. Auch lustig, wie man das rausgefunden hat. aber wirkt demnach eben empfängnisverhütend und dazu verändert sich der Zervix, also die Gebärmutterschleimhaut durch diese Kupferionen. Und da werden die Spermien einfach schön abgestoppt. Kupfer und Spermien mögen sich überhaupt nicht und befruchtete Eizellen können sich einfach nicht einnisten.
Und was ich daran krass finde, gestern, als ich irgendwie so mir Artikel durchgelesen habe, dachte ich so, wow, wie ist das denn für Pro-Lifer? Weil die Eizellen werden befruchtet, sie können sich nur nicht einnisten.
Genau.
Und dann habe ich mir vorgestellt, wie so Pro-Lifer so sagen, ja, und dann ist da die befruchtete Eizelle und dann kann sie sich nicht festhalten.
Und die Kupfer-Ionen gegen Kupfer. Wir sind gegen Kupfer, nicht ich. Wir sind gegen Kupfer.
Das Babys. Ist auch immer diese Diskussion, wann das Leben anfängt. Ne?
Ja, ja.
Und manche sagen ja, ab der
Befruchtung.
Eizelle. Und dann ist ja so eine Kupferspirale, ist ja nichts für Pro-Lifer.
Es gibt andere Verhütungsmittel, die auch mit Kupfer arbeiten. Das ist die Kupferkette und der Kupferball. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal, wie die Kupferspirale eingesetzt wird. Das finde ich nämlich super interessant. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, weil ich es nie hatte. Die Kupferspirale sollte auf jeden Fall von einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin eingesetzt werden und nicht von einem TikTok-Star. Auch von einem TikTok-Star nicht selbst entfernt werden, wie ihr in der letzten Folge gehört habt. Das Ganze wird während der Periodenblutung gemacht und die wird in die Gebärmutterhöhle eingelegt. Und es gibt da so einen kleinen Rückholfaden an diesem T. Also wie gesagt, auch das Rausholen, ne? Bitte nicht selber machen. Und die kann dann bis zu 5 Jahre drin bleiben. Was ich in erster Linie erstmal ziemlich geil finde, weil dann hast du 5 Jahre deine Ruhe. Und Leila hat ja schon erzählt, es kann ein bisschen zwicken, das Einsetzen, aber heutzutage sind die Dinger eigentlich so klein, dass das eigentlich in Ordnung sein sollte.
Und, was ich auch gelesen habe, man kann auch eine örtliche Betäubung bekommen.
Noch geiler.
Oder man bekommt ein Mittel, dass sich der Muttermund leicht öffnet und dadurch flutscht es so richtig.
Genau. Und der Pearl-Index ist super crazy, mega niedrig, der liegt bei 0,4 bis 1. Pearl-Index haben wir noch gar nicht erklärt. Das bedeutet, wenn von 1000 Frauen, die mit dieser Methode verhüten, werden nur 4 bis 10 nach einem Jahr schwanger. Also das ist wirklich ein ganz guter Schnitt. Und der Vorteil ist halt, dass du halt 5 Jahre irgendwie deine Ruhe hast, zwischen 3 bis 5 Jahren. Das ist ein einmaliger Eingriff. Und du selber kannst da keine Anwendungsfehler oder so machen, weil es eben ein Vollprofi macht im besten Fall, außer ich wende euch eben alle TikToks da. Und was ich auch gut finde, ich als Hormongegnerin, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen, dass halt nicht in das hormonelle System der Frau eingegriffen wird. Und wenn du diese Spirale rausnimmst, dann ist die Schwangerschaft auch sofort wieder möglich, weil dann sofort diese Kupferabgabe gestoppt wird. Übrigens, diese ganzen Sachen, die ich weiß, die habe ich gezogen, will ich nur kurz ganz am Anfang sagen, von frauenärztemnetz.de, Pro Familia und Treklick habe ich auch einen ganz kleinen Artikel gefunden. Nachteile ist, dass man ab und zu mal zum Gynäkologen gehen sollte oder zur Gynäkologin und es einfach mal untersuchen lassen sollte per Ultraschall. Aber man sagt so alle 6 Monate und wir sollten sowieso alle 6 Monate dahin gehen und mal reingucken lassen. Finde ich also jetzt nicht so den krassen Nachteil, ehrlich gesagt. Nachteil ist auch, dass es natürlich nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützt.
Also magst du mir vielleicht noch sagen, warum man das mit dem Ultraschall, weil das hast du jetzt ausgelassen?
Es gibt ein kleines Risiko, dass die Kupferspirale verrutscht. Deswegen sollte man das ab und zu mal kontrollieren lassen. Aber das ist super gering. 1-3% steht jetzt hier. Finde ich jetzt ehrlich gesagt marginal. Und ja, ein weiterer Nachteil kann sein, dass man zum Beispiel, hatte ich auch bei einer Bekannten tatsächlich, aber das ist jetzt so, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, dass man eine verstärkte oder verlängerte Periode hat. Ich finde aber, ich weiß nicht, was du bei deinen Verhütungsmitteln rausgefunden hast, aber das ist fast bei jedem Verhütungsmittel, wo du irgendwie in deinen Körper eingreifst, dass die Periode irgendwie verändert werden kann. So. Es gibt die Kupferkette noch und den Kupferball, da werde ich nur ganz kurz was zu sagen. Die Kupferkette, die wird genauso in die Gebärmutter eingelegt. Die sieht einfach ein bisschen anders aus. Das ist eine Perlenkette, die auf Nylonfaden aufgezogen wird.
Schön.
Das ist, also ihr habt ein super süßes Accessoire in eurer Gebärmutter. Gibt's in zwei Größen. Das eine ist ein bisschen kleiner, kürzer, ein bisschen länger. Wahrscheinlich die Gebärmutter erstmal gecheckt, ob du ein geiles, großes Modell hast oder klein und süß und knuffig. Und dann wird das da in die Muskulatur verankert. Bitte auch von keinem TikTok-Star machen lassen. Und der Kupferball fand ich total crazy. Das ist ein ähnliches System wie mit dem Tee. Das wird auch in so einem Röhrchen eingesetzt, in so einem sogenannten Führungsrohr in die Gebärmutter eingesetzt. Und wenn es da drin ist, in der Gebärmutter, dann poppt dieser Draht so auf und dann ist es ein Ball. Der ist so 1,5 Zentimeter groß und ist auch ein tolles Accessoire. Ist auch ein Draht.
Aber schwimmt der dann so in der Gebärmutter rum?
Nee, der wie das Tee. Das ist wie die Kupferspirale, das ist halt nur eine andere Form.
Okay, also der verankert sich auch am Muttermund oder am
Gebärmutterhals. Genau. Man nennt das Formgedächtnis. Also genau wie bei dem Tee der Kupferspirale, dass wenn du das einführst, das ist ja dann zusammengeklappt und wenn die das Röhrchen dir rausziehen, dann poppt das ja auf. Und das ist wie mit diesem Ball. Okay. Man darf sich das nicht vorstellen, als hättest du einen Flummi in dir drin, sondern das ist wirklich ein Draht, ne? Das ist ein Draht und da sind auch wieder eben Kupferkügelchen drauf gefädelt.
Also hast du rausgefunden, wann man welche Form einsetzt oder ist das einfach nur nach Präferenz?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die gängigste, so habe ich das zumindest recherchiert, dass die gängigste Form nach wie vor die Kupferspirale ist und dass die Kupferkette und Kupferball, man kann wahrscheinlich explizit danach fragen, ich weiß nicht, vielleicht muss man dann eine spezielle...
Was ist, wenn ich einen Kupferstern will?
Vom Stern, da kommen wir auch noch hin. Es gibt etwas Sternförmiges, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Genau, also wenn ihr mal beim Gynäkologin seid und habt mal Bock auf einen Ball oder auch mal auf eine Kette oder so und wollt einfach mal eure Gebärmutter ein bisschen aufpimpen, habt keinen Bock mehr auf so eine Spirale, dann fragt doch einfach mal nach, was es gibt. Vielleicht gibt es auch bald so Kurse, wo man sich selber so coole Kettchen und Kügelchen aufziehen kann.
Freundschaftskupferkettchen.
Genau, kann mit seiner Freundin vielleicht ein cooles Kupferbällchen-Special machen. Partner-Special. Ja, kommen wir noch zur hormonellen Spirale und dann geht's weiter bei Leila. Leila. In Franken.
Du hast heute ein Problem mit meinem Namen, ne?
Ich war in Nürnberg. Ich war in Nürnberg letzte Woche und deswegen kann ich nicht mehr L sagen. Sie sagen ja alle Leila in Franken. L, ganz schwieriges Wort. Wir kommen zu der Spirale und das ist diesmal die hormonelle Spirale. Ist genau das gleiche System im Prinzip wie bei der Kupferspirale, also sieht genau gleich aus, ist also auch ein intrauterin System, auch intra, was im Uterus drin ist, und ist aber ein hormonelles Verhütungsmittel. Das bedeutet, dass halt in ganz kleinen Mengen Hormone abgegeben werden, und zwar Gestagen. Und ich finde, da kann man gleich nochmal drüber sprechen, warum das einen sehr großen Unterschied hat. Mit diesem Hormon wird natürlich die Befruchtung der Eizelle verhindert, also im Gegensatz zu der Kupferspirale, wie wir das gerade gelernt haben. Und,
also auch pro-life kompatibel?
Total pro-life. Die lieben diese hormonelle Spirale. Auch Männer benutzen die. Und es wird ab dem ersten Tag, also bist du quasi safe. Bist du empfängnisverhütend, sicherheitmäßig mega safe. Und ist genau dieselbe Dauer. Das Präparat, das kann so 3-5 Jahre in dir drin bleiben. Die Vorteile sind natürlich, dass wenn du schwanger werden willst, du kannst die Spirale rausnehmen lassen. Es ist sehr sicher. Du kannst spontan Sex haben. Also du musst nicht, auch bei der Kupferspirale, du musst da nicht irgendwelche Vorkehrungen treffen. Du spürst die nicht. Und es ist eine sehr gute Verträglichkeit. Und auch wenn du mal irgendwie Durchfall hast oder irgendwelche Magen-Darm-Dinger, das ist ja bei vielen Verhütungsmitteln auch so ein Ding, ne? Wenn du irgendwas am Magen hast, alles überhaupt gar keine, hat gar keinen Einfluss auf diese Hormonspirale. Nachteile sind natürlich, dass durch die Hormone deine Blutung beeinflusst werden kann, vor allem in den ersten 6 Monaten. Hatte ich übrigens aber auch bei der Pille ganz krass.
Da kann ich übrigens bei der Hormonspirale, ist mir noch eingefallen gestern, als ich die hatte, 3 Jahre, hatte ich 3 Jahre Schmierblutung.
Siehst du? Ja, hatte ich auch. Es ist manchmal, so wie generell hormonelle Präparate, kann es einen Einfluss auf deine Haut haben, auf deine Haare haben. Manche sagen, ja, ich habe, seit ich die Pille habe, keine Akne mehr oder tolle Haare. Kann aber auch genau das Gegenteil sein, ne? Und schützt natürlich auch nicht vor sexuellen Krankheiten. Es kann sein, dass du eine verringerte Libido hast, hatte ich auch durch die Pille, aber jetzt reden wir über diese Spirale. aber dadurch, dass es halt hormonell ist, müssen wir auf diese hormonellen Nebenwirkungen eingehen, dass du irgendwie Gewichtsveränderungen auch hast, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen. Es gibt Menschen, die Depressionen bekommen, weil sie Hormonpräparate nehmen. Und so eine Hormonspirale, und ist, glaube ich, ähnlich wie bei der Kupferspirale, kostet so zwischen 300 und 400 Euro. Und da ist auch alles drin, also Beratung, Untersuchung und so.
Bis zum 22. Lebensjahr übernimmt das, glaube ich, Krankenkassen, oder war das 21.?
Habe ich Anfang irgendwo nochmal aufgeschrieben. Ich glaube auch bis 20 tatsächlich.
Bis 20?
Ich glaube, ja, aber da kommen wir, das Alter habe ich hier irgendwo nochmal aufgeschrieben. Das ist natürlich, ich finde, es klingt erstmal viel, 300, 400 Euro, aber es ist ja ein einmaliger Preis. Also dadurch, dass die 3 bis 5 Jahre in dir drin ist, finde ich es dann runtergerechnet, ehrlich gesagt, okay, was den Preis angeht. Und wenn man mal rechnet, was so eine Pille kostet oder Kondome oder was auch immer, für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Das ist keine Werbung für eine Hormonspirale. Ich sag nur, dass das ein einmaliger Preis ist.
Anti-Werbung haben wir in der letzten Folge genug gemacht.
Ja. Wollen wir mal über ein anderes Verhütungsmittel sprechen? Weil ich habe jetzt natürlich noch so ein Hormonstäbchen, aber das ist irgendwie...
Du kannst ja kurz den Unterschied erklären zwischen Hormonspirale und Hormonstäbchen.
Ich fänd's geiler. Hast du die 3-Monats-Spritze?
Ja.
Geil. Dann mach du noch mal die 3-Monats-Spritze, okay. Weil ich da nämlich den Vergleich ganz nett finde.
Mhm. Also dann bleiben wir auf jeden Fall so in der Hormonecke. Bei der 3-Monats-Spritze kriegt man alle 3 Monate, wie der Name schon sagt, eine Spritze. Und die enthält auch Gestagen, also so wie die Hormonspirale. Gleiche Nebenwirkungen, gleiche Vorteile. Also Gestagen vertragen viele Leute besser als Östrogen oder ein Östrogen-Gestagen-Mischpräparat. Wie zum Beispiel die Kombipille, kann man auch gleich noch sprechen. Aber es gibt halt auch die Nebenwirkungen, die Tuja gerade gesagt hat. Und durch das Gestagen können auch sehr zuverlässig die Eier nicht befruchtet werden und können sich nicht einnisten. Deswegen ist es ein sehr gutes Ding auch. Allerdings ist es natürlich so, dass das Präparat halt...
Also man muss sich alle 3 Monate spritzen lassen.
Genau, das Präparat geht auch für 3 Monate, deswegen ist es halt so ein bisschen blöd, wenn man das erste Mal macht und merkt, man hat Nebenwirkungen, dann hat man das halt für 3 Monate noch so in sich, bis der Körper das abgebaut hat. Aber es ist halt ganz gut, wenn man weiß, man verträgt Gestagen ganz gut und will sich nicht mit der Verhütung so großartig auseinandersetzen täglich, dann kann man sich halt beim Arzt dann oder bei der Ärztin die Spritze setzen lassen.
Okay. Also eine Alternative, die oft zur 3-Monats-Spritze genannt wird, ist das sogenannte Verhütungsstäbchen. Also ich sage jetzt mal Hormonstäbchen. Das ist ein Implantat. Ne? Also es ist im Arm drin, im Oberarm, und das ist ungefähr so 4 Zentimeter lang, 2 Millimeter Durchmesser, und das bleibt da so maximal 3 Jahre. Habe ich auch schon mal gesehen. Konnte man fühlen.
Schon mal gefühlt, ja. Das ist voll komisch.
Konnte man fühlen, ja.
Ist und wie so ein Chip. Kennst du es bei Hunden? Die haben noch so einen kleinen Chip, nur halt, dass der Chip 4 Zentimeter lang ist.
Genau. Also ihr seid dann gechippt einfach und könnt halt nicht mehr schwanger werden. Und in der Zeit, wo ihr diesen Chip, das ist ja kein Chip, es ist ein kleines Stäbchen, wo ihr das drin habt, habt ihr diesen Verhütungsschutz. Und das Stäbchen enthält als Hormon auch nur eben dieses Gestagen, deswegen der Vergleich zu dieser 3-Monats-Spritze, und wirkt daher wie die Minipille. Ich will dazu sagen, dass es ein chirurgischer Eingriff ist. Also ihr könnt euch das, den Chip jetzt, ihr könnt euch das jetzt nicht selber in den Arm schneiden und dann einen Sticker drauf machen, sondern das ist aber marginal, ne? Also da muss man keine Angst vor haben. Und nach 3 Jahren wird das Ding wieder entfernt. Der Pearl-Index ist hier super mega, 0,1, also sehr sicher. Und es ist für Frauen, die langfristig verhüten wollen, weil das muss man sich halt auch immer, das ist auch eine Frage, die man sich, glaube ich, vor so einem Verhütungsmittel stellen muss, ne? Was möchte ich damit erreichen? Möchte ich gar keine Kinder? Kann ich mir vorstellen, irgendwann mal Kinder zu bekommen? In einem Jahr oder in 3 Jahren oder in 5 Jahren? Also wenn halt sowas wie ein chirurgischer Eingriff mit so einem Stäbchen, weiß ich nicht. Wenn man weiß, es ist jetzt 3 Jahre da drin, dann kann man halt nicht nach 2 Monaten sagen, also jetzt möchte ich mal ein Kind und dann können sie es wieder reinlegen. Also sollte man sich, glaube ich, vorher einfach Gedanken drüber machen. Deswegen für Frauen, die langfristig verhüten möchten, ist das super. Die vielleicht auch, eben, wie du gerade schon gesagt hast, Östrogen nicht so gut vertragen, ist das ein super Ding. Für Frauen, die vielleicht Magen-Darm-Krankheiten haben und deswegen sowas nehmen müssen. Ich glaube, das wird auch oft empfohlen, wenn die Familienplanung bereits abgeschlossen ist, weil es einfach
Was langfristiges ist,
genau.
Ich kann ja vielleicht die Alternative zu dieser langfristigen Gestagennummer, die wir jetzt mit Hormonspirale, 3-Monats-Spritze und Stäbchen besprochen haben, nennen. Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, die Minipille ist halt auch ein reines Gestagenpräparat.
Mhm.
Und eine Alternative zu der Kombipille, die halt eine Östrogen-Gestagen-Pille ist. Der Nachteil von der Minipille ist, man muss sie halt echt sehr genau um die gleiche Uhrzeit nehmen. Und also es gibt zwar verschiedene Präparate und bei dem einen ist es so, dass wenn man schon mehr als 3 Stunden Verzögerung hat, dass der Verhütungsschutz halt nicht mehr zuverlässig ist. Also das ist halt für Leute, die halt wirklich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit zum Beispiel aufstehen oder so, ist das, glaube ich, ganz cool. Oder Leute, die einfach krass daran denken, das zu nehmen. Aber da hast du halt auch alle Vorteile von einem Gestagenpräparat, alle Nachteile natürlich auch. Die ist sehr zuverlässig.
Also die Minipille, ich habe die Minipille gar nicht vertragen. Ich will betonen, das ist jetzt so ein Toya hat gesagt das. Ich bin nicht alle und ich bin keine Studie, ich bin aber nur Toya. Und ich habe die Minipille genommen, weil ich die Kombipille nicht mehr vertragen habe. Also das ist ein Östrogen-Gestagen-Präparat. Ich habe davon ganz krasse Stimmungsschwankungen gehabt. Also meiner Meinung nach auch hat meine Depression damals mit der Kombipille zu tun gehabt. Und hatte dann erst versucht, auf die Minipille umzuswitchen und hatte dann irgendwie so, ich glaube, tatsächlich den kompletten Zeitraum, wo ich die Minipille geschluckt habe, Schmierblutungen.
Mhm.
Und ich finde es nicht schlimm, dass irgendwas aus mir rauskommt. Aber ganz ehrlich, wenn du irgendwie jeden Tag Schmierblutungen hast, dann ist es irgendwann so, jau.
Ja.
Nee, danke.
Ja, ich fand das auch nicht geil. Also ich hatte auch mit der Hormonspirale ja fast gar keine Tage, wo ich nicht geblutet habe. Und zwar immer nur minimal, aber ich hätte halt lieber irgendwie eine Woche durchgeblutet, um dann irgendwie 3 Wochen nicht zu bluten. Das hat mich krass genervt, weil du hast halt immer irgendwie so ein bisschen Blut in der Unterhose und es ist aber auch nicht so viel, dass du irgendwie einen Tampon brauchst oder so.
Ja, mir auch gestört.
Ja.
Ja.
Aber ist auch nicht bei jedem so natürlich, ist halt total individuell.
Auch hormonell ist der Vaginalring. Also beim Vaginalring muss man sich vorstellen wie so ein Gummiring. Das ist wirklich, ist wie ein Ring, der ist durchsichtig, ist ein flexibler Kunststoff und der enthält wie die Mikropille, also die Kombipille, Östrogen und Gestagen und der wirkt genau gleich. Also haben wir jetzt ja schon alles erklärt, wie diese Hormone wirken. Der ist so 5 Zentimeter, 6 Zentimeter groß und 4 Millimeter dick. Und der wird von dir selber wie ein Tampon in die Scheide eingeführt und dann am oberen Ende der Scheide platziert. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe meiner Freundin dabei zugeguckt tatsächlich, weil ich das einfach nicht glauben konnte, wie das geht. Und der Ring, der wird dann einfach da drin gelassen in deiner Vulva, 21 Tage lang. Und du kannst den, also da wird dann immer eine regelmäßige Menge Hormone abgegeben. Was der Vorteil ist, es ist ein bisschen, die Wirkung ist zwar die gleiche wie bei der Pille, aber es ist, ich glaube, dadurch, dass das da unten drin ist, ist dieser Hormonhaushalt in deinem Körper nicht der gleiche, wenn du die Pille schluckst. Deswegen vertragen viele Frauen diesen Ring besser als die Pille. Du kannst den...
Kurze Lieferkette.
Ist ja ganz, ganz kurze Lieferkette. Der wirkt quasi genau da, wo er wirken soll. Und man kann den selber tatsächlich entfernen. Da führt man einfach die Finger rein und zieht den Ring raus. Also das geht tatsächlich. Und dann, wenn du diesen Ring rausgenommen hast, nach diesen 21 Tagen, kriegst du deine Periode im besten Fall. Diese 7-tägige Pause. Und du darfst den Ring theoretisch, wenn er dich beim Sex stört, es wird gesagt, dass es eigentlich relativ selten ist, dass der als störend empfunden wird. eine Freundin von mir hat diesen Vaginalring gehabt und hat gesagt, sie ist jetzt mega gestört und ihren Freund auch.
Ich hatte den auch mal. Ich habe den übrigens mal als Goodiebag bekommen, als ich mir die Pille danach geholt habe.
Nee.
Hat mir die Frauenärztin damals, hat mir dann gleich einen Vaginalring mitgegeben, so von wegen, ja, jetzt mach's mal besser. Und dann habe ich den Monat benutzt und mich hat das krass gestört. Und dann war das aber auch so, dann habe ich den beim Sex rausgenommen, also vorm Sex rausgenommen, bin nach dem Sex eingeschlafen. Cool. Einfach so gleich Verhütungsschutz unterbrochen.
Das ist schlecht, was Leila sagt, denn man darf den maximal am Tag nur 3 Stunden rausnehmen. Also ihr könnt 3 Stunden Sex haben, alles gut, aber danach bitte wieder rein damit.
Ist auch so geil, wenn du so eine Ringpause dann machst. Ja, das ist wie beim Boxen. Also bing, bing, bing.
Ja,
in die Ecke.
Deswegen... Ich, da muss man halt Bock drauf haben, ne? Also vielleicht gibt's ja auch Frauen, denen das gut gefällt, da auch irgendwie selber ab und zu mal so checken, was da so drin ist und wieder raus und rein und so. Ja, das muss man für sich selber entscheiden. Perlindex ist relativ sicher. Das liebe ich übrigens, wenn irgendwo steht relativ sicher, denke ich mir so, okay.
Das ist dann wieder mit also der Versagerrate nicht. Bei perfekter Anwendung und bei typischer Anwendung.
Also in Zahlen bedeutet das 0,4 bis 0,65. Mhm. Genau. Und es eignet sich eben für Frauen, die die Pille vielleicht nicht gut vertragen, die nicht täglich die Pille einschmeißen wollen, aber die Wirkung dann doch irgendwie ganz gut finden. Selbst wenn du das ist zum Beispiel auch bei der Pille ja so ein Ding, wenn du mal Magen-Darm hattest, dann kann es sein, dadurch, dass die Pille ja schluckst, dass der Schutz nicht mehr ganz gewährleistet ist. Und bei diesem Ring ist das natürlich nicht der Fall, weil der sitzt ja da unten drin, ne? Genau. Jederzeit kann man den absetzen, den Ring. Ja.
Das gleiche oder ein ähnliches Präparat ist übrigens das Pflaster.
Ach ja.
Das ist auch so eine ähnliche Kombination von Hormonen wie die Kombipille. Und man trägt ein Pflaster in einer Woche, 3 Wochen, dann lässt man eine Woche das Pflaster weg, kriegt seine Tage.
Ist das wie ein Nikotinpflaster?
Also das ist so ein, also es funktioniert ähnlich. Man kann das auch am Arm tragen, man kann das auch am Bauch tragen oder am Po.
Aber sieht das aus wie ein Pflaster?
Ja, das ist so ein... Ja, ich glaube, rundes Pflaster. Letztens habe ich ein rundes gesehen, aber es war nicht in Deutschland. Es war bei einer aus Großbritannien. Aber es ist einfach, ja, so ein kleines Pflaster und das gibt halt Hormone ab.
Das ist ja verrückt.
Du weißt gar nicht mehr, wie Nikotinpflaster aussehen gerade. Waren die so eckig und rund an den Ecken? Irgendwie sowas.
Gibt's total unterschiedliche Dinge.
Ein bisschen her. Vielleicht fange ich wieder an mit Nikotinpflastern.
Ach, crazy.
Ja, aber das ist auf jeden Fall auch, gehört auch zu den, zu den Hormonpräparaten. Ich glaube, Hormonpräparate haben wir dann eigentlich alle durch. so ein bisschen abgearbeitet. Wovon ich noch nie gehört hatte, war die FemCap. Kennst du die?
FemCap?
Ja.
Ne.
Krass. Ich habe da echt gestern das erste Mal von gelesen. Das ist so eine kleine Kunststoffkappe, die ähnlich wie ein Diaphragma auf den Muttermund von innen aufgestülpt wird.
Von dir selbst?
Ja, von dir selbst.
Mhm.
Und das ist halt, also ein Diaphragma ist sehr flexibel und weich.
Erzähl mal, was das ist überhaupt.
Ein Diaphragma ist einfach so ein, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Ring mit so einer Silikonkappe.
Mhm.
Und den stülpst du dir eben auch von innen so durch den Vaginalgang über deinen Muttermund und der bleibt dann da so sitzen im besten Fall. Manchmal kann es sein, wenn du so eine Gebärmuttersenkung hattest nach der Geburt oder so, dass es nicht so gut ist. Und deswegen gibt es halt diese FemCap, weil die halt fester sitzt, ist halt richtig aus Kunststoff, hat so einen kleinen Griff sogar, damit du es wieder rausholen kannst. Und im Endeffekt bleiben die beiden Fötungsmittel durch so einen leichten Unterdruck am Muttermund sitzen. Und
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das... Also wir haben jetzt ja schon so ein paar Sachen genannt, auch so Vaginalring und so, was man sich so selber reinsteckt und wieder selber rausholen kann.
Also Vaginalring finde ich super easy zum, also
okay.
Wenn wir so von Verhütungstassen ausgehen, von Menstruationstassen so als Maßstab, weil ich glaube, viele Leute, die uns zuhören, haben schon mal eine Menstruationstasse in sich gehabt.
Mhm.
Dann finde ich einen Vaginalring einfacher einzusetzen als eine Menstruationstasse.
Wirklich?
Ja, ich kann mir aber vorstellen, ich habe es leider noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass das Diaphragma und auch diese FemCap ein bisschen schwieriger sind einzusetzen. Oder ähnlich. Im Endeffekt funktionieren sie ja ähnlich mit so einem Unterdruck wie eine Menstruationstasse. Hast du schon mal eine Menstruationstasse eingesetzt?
Ja, bin ich gar kein Fan von, sage ich ganz ehrlich. Ich finde das System ich bin Fan von dem System. Also ich finde das mega geil, dass es das gibt, weil es einfach mega geil für die Umwelt ist. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich habe es jetzt ein paar Mal schon probiert. Und ich, das ist nämlich das, was ich gerade ansprechen wollte. Vielleicht kenne ich mich zu wenig, das ist echt hart, was ich jetzt sage.
Mit Anatomie aus.
Mit meiner eigenen Anatomie aus und mach's deswegen vielleicht nicht ganz richtig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Prozedere mit Menstruationstasse, das hat natürlich nichts mit Verhütung zu tun, aber dieses Einsetzen und aus und Blut ausschütten und so, das ist mir nix, muss ich ganz ehrlich sagen. Da blute ich lieber meine Hose voll.
Ja, also ich habe das echt, ich habe das lange gemacht.
Aber du machst auch nicht.
Menstruationstasse, ja. Habe ich früher langfristig gemacht und war ich super happy mit, kann ich dir sagen.
Warum nicht mehr?
Dann war ich irgendwie schwanger, habe es nicht mehr gebraucht, habe meine Menstruationstasse dann irgendwann weggeschmissen, weil die nur rumlag. Und dann habe ich nach der Geburt, war ich halt sehr empfindlich am Muttermund und wollte das dann erstmal nicht benutzen, wollte mir auch gar nichts einführen, habe halt echt nur so Menstruationshöschen genommen. Und voll interessant, weil ich kenne voll viele Leute, die schwanger waren und das danach halt auch nicht mehr wollten, weder ein Tampon noch eine Menstruationstasse.
Ja, ich kenne das Gefühl, ja.
Irgendwie, weil man dann, glaube ich, so eine Zeit lang so krass wund ist und da nichts dran haben will und dann später hat man sich an was anderes gewöhnt. Mhm. Also gar nicht so mit Absicht, also ich würde das jetzt theoretisch auch wieder benutzen, aber ich finde halt Menstruationshosen gerade viel geiler. Ja, also was ich mir vorstellen kann, also Diaphragma kann ich mir noch so praktisch vorstellen beim Sex. Also man muss sagen, das sind beides Präparate jetzt, also Femcap und Diaphragma, die man vor dem Sex einsetzt, zusammen mit einem Antispermizid, also mit so einem Gel, was Spermien abtöten soll. Und da muss man das irgendwie, glaube ich, bis zu 6 Stunden nach dem Sex noch drin lassen, weil man ja natürlich auch noch Spermien irgendwie da am Start hat. Und bei guter Anwendung hat das einen okay per Index, aber bei schlecht, also bei typischer Anwendung, kann ich nochmal ganz kurz die Versagerrate, beträgt die Versagerrate leider schon 18% und bei typischer Anwendung 22%, also Kalender
Diaphragma.
Mit dem Femcap und
so.
Diaphragma ist ähnlich, weil es der gleiche Mechanismus ist. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass du beim Rausholen einfach immer noch irgendwie Spermien da hast und die halt immer noch nicht irgendwie alle abgestorben sind oder so. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber bei dem Femcap, das ist ja auch aus festem Plastik und da ist so ein kleiner Griff dran. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es unangenehm ist. Also ich habe eine sehr kurze Vagina und ich weiß auf jeden Fall, dass mein Partner beim Sex auf jeden Fall an meinen Muttermund dran stößt, weil ich das spüre. Und wenn da irgendwie was aus Plastik wäre, kann ich mir für uns beide irgendwie unangenehm vorstellen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, das ist jetzt nur so vom Gefühl her.
Ja, ich stelle mir einfach generell vor, wie das ist, wenn man halt dann da was drin hat, was man spüren kann. Ich muss auch gerade, war ich mir wieder ab von der Verhütung, aber es ist ja, ich finde es gilt, weil es auch in dir drin ist. Du kennst doch diese, wie heißt denn das? Tamponschwämme, wie heißt denn das?
Periodenschwamm,
Menstruationsschwamm. Also letzten Endes, übrigens für mich, als ich das erste Mal erfahren habe, dass es sowas gibt, das war für mich das Nonplusultra. Also das ist wirklich, sieht aus wie ein kleiner Schwamm, so ein kleiner süßer Tafelschwamm für Kindertafeln.
Teilweise in Herzform.
Und da in diesem Schwamm, da ist in der Mitte so ein Schlitz, wo du deinen Finger durchstecken kannst und du steckst dir diesen Schwamm einfach in deinen Vulvareingang. So.
Also durch die Vagina durch bis zum Muttermund.
Genau, so tief. Das halt so geht,
also
bis du es wiederfindest.
Das ist der Korken für deine Menstruationsflasche, die da unten.
Genau, also eigentlich steckt man sich so tief rein wie ein Tampon. Nur, dass da dieser Schwamm keinen Faden hat. Und da sind wir beim Problem. Ich hab das kennengelernt und war begeistert und war wirklich. Ich habe damals eine Bekannte gehabt, die mal Escort gemacht hat und die hat gesagt, ja, wenn ich mal Sex mit Männern habe und ich habe meine Tage, merkt noch kein Mensch dann. So, dann ist es für sie angenehmer und für ihn eventuell auch und deswegen hat sie sich besorgt und hat mir dann davon erzählt und ich war so mit Kinnlade unten, so, boah, kaufe ich mir sofort. Hatte direkt während meinen Tagen keinen Sex haben. Das kann ja jeder bewerten, wie er will, aber ich mag es halt selber nicht. Und hat mir sofort diesen Schwamm gekauft und war so, okay, jetzt let's go.
Aber also du magst keinen Sex während deiner Menstruation, einfach wegen dem Blut?
Ja, mag ich aber nicht. So, Punkt. Das hat doch
nichts. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die so gar keinen Bock auf Sex haben, einfach so hormonell und so.
Doch, hätte ich, glaube ich, vielleicht schon, aber mich stört einfach das Blut. Mhm. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich nicht emanzipiert bin oder nicht keine feministischen Ansätze habe.
Du musst es gut finden, wenn alles voller Blut ist, Toja.
Eben, das kann ja, einfach jeder finden, wie er will. Ich,
du musst dich
halt
da nicht rechtfertigen.
Nee, aber es gibt dann gleich wieder irgendwelche Schlauen, die dann irgendwie meinen, dass das was mit meiner Einstellung zu tun hat. Nee, mache ich aber nicht. Punkt. Egal, wer mein Partner oder meine Partnerin ist. So, und mit diesem Schwamm fand ich das halt voll geil. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich den Schwamm wieder rausholen musste.
Okay, Toja, Karten auf den Tisch. Wie viele Schwämme hast du noch da unten drin?
Du, das ist wie Narnia in mir drin.
Das ist einfach so, bei der nächsten Geburt kommen erstmal so 5 Schwämme raus.
Frau Diebel,
ja, jetzt, oh nein, es ist noch nicht das Kind.
Ist das Kind, wir haben irgendwas anderes gefunden. Das Kind spielt immer so mit den Periodenschwämmen. Mit meinen 4 Jahre alten Periodenschwämmen. Wie so ein kleines Kopfkissen.
Oh.
Was halt gut ist, also wenn du deine Periode hast, dann saugt sich dieser Schwamm ja trotzdem voll mit dem Blut und wird schwerer. Dadurch sinkt er ein bisschen ab und es ist einfacher, den rauszuholen. Aber ich hatte den halt vorm Sex reingemacht, dann hatten wir Sex und dann wollte ich den auch wieder raushaben.
Und beim Sex blutet man meistens auch fast gar nicht,
ja,
muss
irgendwie,
man dazu sagen.
Ja, da war halt irgendwie gar nichts.
Das ist wie so ein kleiner Stopp.
Und dieser Schwamm war halt irgendwie noch furztrocken wie die Sahara und war so nicht mehr aufzufinden. Und es wird auch beschrieben, wie man dieses Ding am besten rausholt. Du gehst in die Hocke, du bohrst da halt mit deinem Finger rum und ich habe echt lange Finger. Und ich habe da halt echt, also ich saß da halt und dachte mir, okay. Und habe direkt Schweißausbruch gekriegt, weil ich das Ding nicht mehr gefunden habe. Ich konnte dann nicht mehr hin. Und ich habe halt immer nur so Horrorstories erzählt und irgendwelchen vergessenen Tampons und Blutvergiftung und Krankenhaus und hatte schon einen Notarzt im Kopf, quasi einen Gynäkologenstuhl vom Notarzt, der mit der Zange irgendwelche Schwämme rausholen muss. Aber das war wirklich schlimm für mich. Also da muss man sich drauf einstellen, das Ding muss auch wieder raus irgendwie. Und ich fand das nicht so einfach.
Nee, es ist auch sehr schwierig, weil es ist ja sehr weich und es fühlt sich so ein bisschen an wie deine Vagina so von innen. Und ist ja alles auch vielleicht so ein bisschen schleimig oder vielleicht hast du Gleitgel benutzt oder sonst irgendwas. Also es fühlt sich alles sehr ähnlich an da drin und dann am richtigen Stück zu ziehen, am richtigen Zipfel so, das ist echt schwierig. Also ich habe auch, ich habe die sehr gerne benutzt auch früher. Inzwischen ist mir das egal, entweder stört es mich und dann habe ich keinen Sex oder es stört mich nicht und dann habe ich Sex. So irgendwie finde ich das, ich finde alles, was zusätzlich zu benutzen ist, irgendwie gerade anstrengend.
Ah.
Das ist gerade einfach so meine Einstellung. Aber genau, früher habe ich die gerne auch mal benutzt und habe dann auch so voll so allen meinen Freundinnen das erzählt und war so, boah, es ist so cool und die haben das dann alle ausprobiert und Vaginas sind unterschiedlich, meine ist sehr kurz, ich komme sehr gut an meinen Muttermund, die von meinen Freundinnen war ein bisschen länger vielleicht und
da kommst du auch gut hin.
Da kommt man dann nicht so gut hin, die saß dann irgendwie auf dem Badezimmerboden und da musste der Freund dann da drin rumwurschteln und hat es aber nicht gefunden und
oh Gott, ey.
Da gab es Anrufe und Panik und Tränen und ich muss ins Krankenhaus und am Ende ist es immer irgendwie rausgekommen, aber es ist halt echt, man sollte sich schon, also man kann da einfach den Test machen, wenn man mit seinen Fingern gut an seinen Muttermund kommt, dann ist es, glaube ich, was für einen ganz gut funktioniert. Und
ey, das ist doch eh ein guter Test für alles, was man, also diese ganzen Kappen, was du da genannt hast und dieser Vaginalring, also alles, was mich sich da unten reinstecken muss, einfach mal vorher abchecken, was da unten so los ist.
Ja, auch einfach mal gucken, wo vielleicht der Muttermund ist, wie so der Gebärmutterhals auch sich anfühlt, ob man den überhaupt fühlt oder so, weißt du, das ist, glaube ich, ganz gut, so einen kleinen Anatomiekurs an sich selbst zu machen.
Und bitte fühlt euch jetzt nicht schlecht, wenn ihr euch denkt, so okay, ich habe das irgendwie noch nie gemacht oder ich weiß gar nicht so genau, wie das bei unten bei mir so ist. Ich auch nicht so gut. Ich auch nicht. Ich lass das immer lieber meinen Partner erforschen.
Aber hast du noch nie das Problem gehabt, dass dir mal so ein Kondom gerissen ist und du so Kondomstüpselchen aus dir rausholen musstest?
Nee, okay. Krass.
Weil das hatte ich, also deswegen... What? Deswegen finde ich das so komisch, wenn Leute das noch nie hatten und sich da noch nie so rumgewühlt haben. Also ich habe schon
Schwamm.
Richtig.
Ich habe den Schwamm.
Ja, stimmt,
gesucht.
Den Schwamm hast du gesucht.
Die Schwämme habe ich gesucht. Ja. Oder kennst du das, wenn man manchmal einen Tampon benutzt und dann denkst du dir so, habe ich jetzt einen Tampon drin oder nicht? Soll ich jetzt noch eins reinstecken oder lasse ich einfach mal laufen? Hast du das noch nie gehabt?
Nee, aber ich habe halt, wie gesagt, eine sehr kurze Vagina. Also bei mir ist halt alles sehr übersichtlich.
Ja, aber hast du, also, okay, vielleicht denke ich manchmal, dass meine Vagina so 4 Kilometer ist. Und ich, das, also.
Vielleicht, weil du noch nie das Ende angefasst hast, weißt du, vielleicht.
Ja.
Ich habe einfach eine sehr gute Orientierung in meiner Vagina.
Vielleicht musst du mal nachgucken.
Ich guck mal nach, aber vielleicht kriegst du erstmal dein Kind. Ich habe das Gefühl, das sollte man gerade nicht stören da unten.
Nicht, dass du den Kopf von meinem Kind rumbohrst. Weißt du, was ich interessant finde? Wir haben jetzt schon über sehr viele Verhütungsmittel gesprochen und alles ist für die Frau. Das sind alles Verhütungsmittel bisher gewesen, wo der Mann einfach einen scheiß Fick draufgeben kann, weil er nichts damit zu tun hat.
Ja, was eigentlich super krass ist, weil nur durch einen Orgasmus des Mannes kann...
Muss ich die Scheiße nehmen?
Ja. Oder, ja, gut, es gibt natürlich auch den Vorfreudetropfen so, aber eigentlich hängt so eine Befruchtung von der Eizelle immer mit dem Orgasmus des Mannes zusammen. Also man könnte das Problem einfach erledigen, indem der Mann keinen Orgasmus mehr bekommt.
Ja, wir cutten jetzt hier, wir hören uns nächste Woche. Es geht weiter mit Verhütungsmitteln. Kauft euch irgendwas, probiert es aus, probiert irgendwelche lustigen Kupferspiralen, hängt die euch an die Ohren, wo auch immer hin und bewertet uns auf iTunes. Und dann kann man nur sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.